Partie für den Bundesliga-Start nächste Woche?
Erstmal habe ich den Jungs gerade gesagt, mein großes Learning ist, weil ich so ein bisschen Grummeln hatte die letzten ein, zwei Tage, weil irgendwie die Stimmung sehr entspannt war. Aber die Jungs haben mir gesagt, wir sind Spieltagstypen, wir sind auf dem Knopfdruck da. Also meine Erkenntnis, dass ich eine Mannschaft habe mit Eier, die auf dem Punkt da ist. Und von dem her, das ist Erkenntnis des Tages.
Ja, das ist auch meine Erkenntnis des Tages. Also dieses Grummeln kennst du auch, ne? Wenn das so kurz vorm Neustart des Podcasts ist, nach der Sommerpause.
Na, bei mir ist es eher so ein bisschen fast wie verliebt, so ein bisschen dieses angenehme Ziehen.
Ja, das ist bei Sandro Wagner, Grummeln nennt er das, aber er ist halt auch aus einem anderen Holz geschnitzt als wir beide.
Warum?
Naja, also der ist halt einfach...
Ja, jetzt komm noch, der ist halt einfach schön, weil der die Haare zurückgegelt hat. Wie ist das im anderen Holz?
Also, der ist nicht ganz so schön wie du.
Also ich finde, wenn man den als Spieler gesehen hat, das war ein kerniger Typ und der hat so einen ziemlichen Anflug an Arroganz, die aber auch positiv wirken kann. Das ist wie du, genau. Also ja, eigentlich ist der so ein bisschen von uns beiden der Zusammenschluss. Übrigens, wenn du das gesehen hättest, ich komme heute Morgen leicht beschwingt den Hof entlang, die Sonne scheint, steht der Technikchef da. Also um ihn herum nur leicht bekleidete Kollegen und Kolleginnen, weil es ist Sommer in der Stadt und er steht da, Hemd, Polunder drüber, dieses unvergleichliche Lächeln. Also es ist was Besonderes heute Morgen, muss man sagen.
Polunder, das ist auch wirklich, das ist krass.
Um 6 Uhr war es kalt bei ihm auf dem Balkon, hat er gesagt.
6
Uhr. Um 6 Uhr heute Morgen.
Um 6 Uhr ist es kalt. Das ist klar, da ist auch Zeit für Polunder. Ich weiß nicht, 6 Polunder ist auf jeden Fall, also wenn man das in der Kombination tragen kann, ja, dann braucht es auf jeden Fall eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leis
und Thomas Wagner.
Wie kommen wir von Sandro Wagner über mich auf den Technikchef und Polunder? Das kann eigentlich nur dieser Podcast. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele Nachrichten gegeben hat da draußen und die uns auch alle erreicht haben. Vielen Dank auch dafür, die schon gesagt haben, wann startet ihr jetzt wieder? Bei der zweiten Bundesliga hattet ihr das nicht gesagt? Also es gab schon einige, die ähnlich wie Sandro Wagner dieses Kribbeln im Bauch hatten oder dieses Grummeln im Bauch. Bei dir ist es eher dieses verliebte Herzchen-Grummeln im Bauch. Und die gefragt haben, wann geht's jetzt eigentlich wieder los? Und es geht endlich wieder los. Nach der ersten Runde DFB-Pokal. Hatten wir das nicht gesagt? Nein, hatten wir nicht gesagt.
Nee, irgendeiner hat mir sogar das Ding zugeschickt und vorgespielt, dass wir zweite Liga gesagt haben. Und da habe ich einfach gesagt, ich habe Urlaub und ich habe wirklich, letztes Jahr war ich ja bei der EM in Herzogenaurach, Moderation Deutsches Quartier, dann bei Olympia in Paris. Ich habe einfach wirklich mal 8 Wochen, weißt du, so Urlaub gemacht oder dann so Tour de France nachmittags geguckt. Irgendwie so um 1 Uhr Alpenetappe, so mal kurz weggenickt, dann wieder wach geworden, bisschen was gelesen, nochmal eingeschlafen, dann gesehen, wie sie dann am Ende den Ventoux hoch oder sowas. Also so, wo du schon abends denkst, was habe ich eigentlich heute gemacht? Und so ganz kurz fast vorm Langweilen bist, also Endstufe Erholung dann erreicht. Das war gut, muss ich wirklich sagen.
Ja, gefallen. Ich stalk dich ja immer. Du bist ja wirklich in den Bergen überall. Du bist ja mal der Mann aus den Bergen. Ja. Kennst du die Serie noch?
Ja, klar kenne ich das. Und mit meinen,
das bist du.
Mit meinen
das
Töchtern, bist du. Die sind sogar mit. Alle mit Wanderschuhen auf die 3 Zinnen hoch, mein lieber Herr Gesangverein. Ja.
Das ist klar. Du heißt Geysir-Töchter.
Ja, klar.
Also, das ist doch vollkommen klar. Das ist völlig klar.
Ja.
Mein lieber Freund, wir haben wirklich eine lange, lange Pause gehabt. Menschen da draußen, wie gesagt, grummeln. Sandro Wagner sagt, Eier, es braucht Eier. Jetzt gleich schon wieder zum Start. Wir haben so viel eigentlich aufzuholen, dass eine Folge Podcast nicht raucht, also nicht reicht. Wir brauchen wahrscheinlich 2, 3, 4, bis wir wieder im Game sind, oder? Also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Das ist ja heute.
Ja, man kann ja 2 Möglichkeiten machen. Man fängt 3 Wochen vorher an vom Bundesliga-Start und nimmt sich dann die einzelnen Mannschaften vor. Ich finde aber eigentlich so die Woche vor Bundesliga-Start nach dem DFB-Pokal in dem Fall schon ganz hilfreich, um auch mal zu sehen, wo steht der ein oder andere Verein. Ich finde, da haben sich jetzt ein paar klare Tendenzen rauskristallisiert. Wer bekommt Probleme? Was ist sonst über den Sommer passiert? Deshalb will ich jetzt auch gar nicht so viel zurückgucken, sondern sage zu dir einfach nur, denn mein Partner hat mir am Samstagnachmittag, als ich tief in der Westpfalz saß, geschrieben, Gott, ist das schlecht vom HSV, sage ich dir. Da kommen wir gleich noch zu. Da sage ich dir nur noch 5 Siege bis zum Pokalsieg. Das Weiße Ballett gestern mit einem richtig souveränen Auftritt in der Oberpfalz, ne?
Absolut souveräner Auftritt in den letzten 3 Minuten. Das war wirklich Wahnsinn. Souveräner kannst du kein Fußballspiel spielen gegen den Angstgegner Regensburg, wo in der letzten beim letzten Mal auf das beim Zusammentreffen ja einiges passiert ist. Und ja, das war doch ein super Spiel in den letzten 3 Minuten.
Geil war, ich habe gestern selber aus München den KSC kommentiert, in Meuselwitz. Und mein Freund Manuel schreibt mir, denn in der Kneipe war, wir sind so schlecht wie immer raus, das war's, verloren. Und ich denke, die haben wirklich verloren. Mach die Interviews, dann mache ich das Ding an und da steht da 2-1. Ich dachte, was ist mit meiner Kicker-App los eigentlich, ne? Aber man traut sich ja kaum, kritische Fragen zu stellen an Herrn Kwasniok, weil dann kriegt man ja direkt...
Das hat mich mitgekriegt.
Ich meine, ja, das ist ganze, also das muss ich...
Du mit deinem Schubladen denken,
genau,
in Deutschland.
Nee. Ich habe ja gesagt, ich lasse mich in diese Schublade nicht reinstecken. Also, ein Spiel wie gegen Atalanta Bergamo, wo der FC wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und gute Ansätze gezeigt hat. Das hatten wir auch während der ganzen Übertragung letzte Woche übrigens herausgestrichen. Und dann denkst du nach einer halben Stunde, sag mal, wie spielt denn eigentlich Bergamo Fußball? Das ist doch nicht der Champions League Teilnehmer und Europa League Sieger von 24. Du hast auch gemerkt, so in den Trinkpausen mit dem Trainer keine Kommunikation. Der hat ja das schwere Erbe von Gasperini anzutreten. Also da scheint es auch noch nicht zu stimmen. Und da tauchen ja ab Sonntag die ganzen Bilder auf, wo sich die Mannschaft von Atalanta mal hat gepflegt, volllaufen lassen im Stapelhaus am Freitagabend. Und dann traut man sich, den Weltjahrhunderttrainer Kwasniok mal zu fragen, ob denn die starke Leistung ist, weil der FC schon so weit ist oder weil auch die Intensität gefehlt hat von Bergamo. Und das war ja das, was ich dir letztes Jahr schon gesagt habe. Das ist inhaltlich ein Top-Trainer. Du siehst auch, dass der wirklich die Mannschaft schnell erreicht. Aber angefangen von, ich springe mal vom 10-Meter-Turm bis über Bierzapfen und ich bringe einen Platz, Hauptsache vor Gladbach, bis zu dem Ganzen. Und dann geht er ja noch ganz stolz in die Mixzone. Ah, draußen habe ich dann auch mal Lack gegeben und sowas. Das ist alles zu viel. Also ich sage, die werden dieses Jahr die Klasse halten. Aber Lukas Kwasniok wird keine 2 Jahre Trainer in Köln sein, weil er irgendwann dann komplett überzieht und überdreht.
Naja, also ich habe ja meinen Tipp dazu schon gegeben, in der letzten Staffel, muss man sagen, unseres Podcasts. Insofern ist das, ich habe da meine Meinung zu und ich hoffe, dass er möglichst lang bleibt, dass er es möglichst lange schafft und das ist einfach, der Unterhaltungsfaktor ist riesengroß. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist mit dir los? Entweder du kriegst die volle Breitseite an Regendusche oder aber Kwasniok faltet dich ein. Also das ist schon... Da ist schon einiges gebacken bei dir gewesen in der Pause. Da sitze ich dann einfach mit einem Aperol Spritz irgendwie im Garten und denke so, das Leben ist schön. Und bei
aber
dir
ich frage mich tatsächlich, erklär du mir doch mal als Kommunikationsexperte. Also wir stehen da mit 2 Leuten, die das genauso sehen. Wir loben den FC und fragen trotzdem, erlauben uns zu fragen, was mit Bergamo war. Man kann doch einfach sagen, also ich möchte erstmal meine Mannschaft loben, aber vielleicht waren die jetzt auch noch nicht so weit wie wir. Dieses immer, das hat ja auch, Steffen Baumgart hat das ja teilweise oder andere. Du wirst ja als Fragensteller, als Moderator immer erstmal in die Ecke gestellt, als wenn du nicht alle Tassen im Schrank hast, wenn du mal eine kritische Frage stellst. Und was mich echt irritiert hat, ich kenne den ja nun auch schon ein bisschen länger, ich kenne den seit Saarbrücken und Jena Zeiten, der hat mich ja gar nicht angeguckt, sondern hat immer so ein bisschen beifallheischend zu den beiden Kollegen da geguckt, zu Udo und Klos, die es übrigens genauso gesehen haben wie ich. Also das habe ich nicht verstanden. Ist ja auch scheißegal, der kann sich auch mit mir, da sollte man sich jetzt auch nicht gerade so wichtig nehmen. Der kann ja sagen, was er will. Ich finde halt nur insgesamt diese Ansprache und dann erzählt er über seine Wohnungssuche, will keiner 2 Jahre und er war der Beckham aus dem Badnerland und sowas. Das ist halt alles schon sehr, sehr viel. Und ich erinnere mich an den Trainer Uwe Rappolder, der ein super Trainer war inhaltlich auch, der hier auch am Ende gescheitert ist, weil er dachte immer, er hat das hier alles im Griff. Das ist halt nicht Paderborn. Das muss man schon noch mal ganz klar festhalten.
Ich sehe das auch kritisch. Ich sehe das auch kritisch und ich sag halt, Lukas Kwasniok ist halt einfach auch ein bisschen drüber immer mal wieder. Er quatscht einfach zu viel. Ich glaube auch, dass es das spätestens nach gestern, was die Fans auch registriert haben. Wenn du diese sozialen Netzwerke anguckst, da hagelt es ganz schön Kritik und das natürlich auch zu Recht. Also ich habe gestern ein komplettes Vercoaching gesehen, zumindest in der Startaufstellung bis zur 70. Minute, wo er dann doch tatsächlich mal Ache, Elmala und all die anderen eingewechselt hat und vor allen Dingen Jan Thielmann, der eine überragende Vorbereitung gespielt hat, habe ich nicht verstanden. Hat man allen Ernstes gedacht, ja, in Regensburg ist Meuselwitz 2 oder vielleicht sogar RSV Eintracht oder so. Also da muss man schon irgendwie, also das hat auch noch nichts mehr mit Eiern zu tun. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, das habe ich gar nicht geil gefunden. Und ich habe wirklich Fragen, warum du diese Aufstellung wählst. Auf der anderen Seite kannst du natürlich jetzt auch, wenn du dieses Spiel gewinnst, und so ist Fußball ja dann auch, ein bisschen Luft unter die Flügel kriegen. Das kann schon auch helfen, so ein Spiel, wenn du das dann noch gedreht bekommst. Zieler hat es ja auch gesagt, unser neuer Backup-Torhüter bzw. DFB-Pokal-Torhüter, dass er die Stimmung mega geil fand. Herzlich willkommen in Köln. Also ich glaube, an Köln müssen sich einige gewöhnen. Das gilt für Quatschnörk, das geht natürlich auch für den einen oder anderen Spieler, der jetzt mal dabei ist. Aber weißt du es? Also kannst du mir erklären, wie es zu dieser Aufstellung kommt? Wir können
ja
gleich noch über den
HSV reden. Er hat ja letzte Woche dann auch schon gesagt, dass er einen relativ breiten Kader hat. Das ist ja eh nicht ganz ungefährlich. Du hast ja die Leute, die letztes Jahr entscheidend für den Aufstieg waren, wie ein Heinz, wie ein Meiner, wie ein Kainz, die hast du ja erstmal alle auf der Bank. So hat sich das ja angefühlt gegen Bergamo. Und das ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn die alten Helden draußen sitzen und es dann nicht direkt fluppt, dann hast du ja in der Kabine direkt schon, kannst du ein kleines Problem haben. Deshalb nehme ich ihm auch ab, dass er eine Mannschaft aufgestellt hat, die Intensität eines Drittligisten, der schon zwei Spiele in den Knochen hat, mitgehen kann. Regensburg hat bisher auch noch nicht überzeugt. Ich finde auch, dass Thielmann eine gute Vorbereitung gespielt hat, aber es kann jetzt nicht daran liegen, ob ein Erstligist bei einem Drittligist weiterkommt, ob Thielmann spielt oder nicht. Es war so ein typisches Spiel, es haben sich ja wahnsinnig viele Mannschaften schwer getan. Am Ende sind sie fast alle weitergekommen, das gehört dann auch dazu. Und da kannst du ja diesen alten Spruch sagen, im Pokal geht es nur ums Weiterkommen. Ich glaube nur trotzdem, dass natürlich auch eine Kabine an erfahrenen Spielern genau guckt, wie agiert denn der Trainer. Und wenn du so extrovertiert auftrittst, dann brauchst du eigentlich von Beginn an Erfolg, weil du sonst natürlich quer durch den Kader auch Strömungen und Risse hast. Und ich glaube, dass für den FC ganz wichtig wird. Du spielst jetzt in Mainz. Wir hatten darüber gesprochen. Also diese Ansetzung von DFL und DFB für die Mainzer verstehe ich null. Also erstmal ist Stadtfest in Dresden. Dann kann man angeblich am Wochenende nicht spielen. Jetzt wird heute Abend gespielt. Weder die Polizei noch Dynamo waren bereit.
Ja, das ist Wahnsinn.
Den Mainzern,
Wahnsinn.
Die letztes Jahr übrigens gegen Düsseldorf am Samstag oder am Sonntag gespielt haben, da ging's beim Stadtfest. Dann spielen sie am Donnerstag in Trondheim und dann am Sonntag zu Hause gegen den FC. Das ist sicherlich mit dem Rückspiel. Die haben dann in 14 Tagen 5 Spiele. Das ist schon ein Saisonstart, der knackig ist. Für Mainz hängt da sicher viel davon ab. Und ich glaube, für den FC auch. Wenn der FC zum Beispiel in Mainz gewinnt, dann hast du Freiburg zu Hause, kannst das mit der Euphorie mitnehmen und spielst dann, glaube ich, in Leipzig und Wolfsburg. Das ist aber auch ein Programm, wenn du jetzt in Mainz nichts holen solltest, dann kannst du halt auch von Anfang an schon denken, boah, das ist so ein Programm von den Namen gar nicht so spektakulär, aber schwierige Gegner. Ich glaube, als Trainer, der so extrovertiert auftritt, brauchst du die Kabine direkt hinter dir. Und das ist Chance und Risiko zugleich für den FC. Und um das nur noch mal zu sagen, also mir ist das ja eh egal, wenn ich diesen ganzen Mist mit 5-Jahres-Wertung höre. Was interessiert mich als HSV-Fan eine 5-Jahres-Wertung? Aber wenn ich möchte, dass Mainz in den Playoffs gegen einen Gegner, der übrigens mitten in der Saison steht, weiterkommt, dann finde ich diese Ansetzung für die Mainzer echt einen absoluten Witz.
Du hast es angesprochen. Entweder es gibt sehr laute Trainer in der Fußball-Bundesliga oder es gibt sehr leise. Dazu gehört der Zauberer von der Reeperbahn, Merlin Polzin. Kannst du mir erklären, was beim HSV da gerade los ist? Und hast du oder würdest du unterschreiben, das, was ja viele schon prognostiziert haben, ich glaube sogar der geschätzte Kollege Lothar Matthäus, dass das schwierig wird für den HSV, um das mal vorsichtig zu sagen. Es gibt eine andere, die sagen, Platz 18 ist gebucht. Finde ich jetzt deutlich drüber. Also ich glaube, da kann der HSV dann deutlich mehr. Und ich glaube, auf Strecke wird auch Merlin Polzin das tun, was Merlin Polzin tun muss, um den HSV in der Liga zu halten. Aber die Vorbereitung war grottig. Das Spiel war mindestens genauso grottig, wenn nicht grottiger, als das des ersten FC Köln im Pokal. Weitergekommen sind sie trotzdem. Das Resümee fällt nicht so gut aus bisher, selbst für den härtesten, gesottensten HSV-Fan Thomas Wagner.
Also das ist Stand jetzt am Montag, dem 18. August, ist das nicht schwierig. Das ist nicht, man muss befürchten, sondern das ist bei mir absolute Hoffnungslosigkeit im Moment. Also
krass. Okay.
Ich war nach einer Vorbereitung noch nie so desillusioniert, wie ich das gerade im Moment bin. Und bevor ich jetzt auf die Punkte komme, muss ich sagen, das ist auf jeden Fall, geht das auf ganz große Teile von Stefan Kunz, Klaus Costa und ein Stück weit auch auf Merlin Polzin, denn ein Pfund ist komplett weg. Normalerweise hat ein Aufsteiger immer eine Euphorie und wenn du diese Bilder im Mai gesehen hast mit 100.000 Menschen rund um die Alster, eine ganze Stadt glückselig, vielleicht mit Ausnahme des Stadtteils, dann muss man sagen, diese Euphorie ist komplett weg und das ist das Werk der sportlich Verantwortlichen. Und wenn ich mal anfange, das Argument von Stefan Kunz und dem Trainerteam war ja, wir waren 7 Jahre lang weg, so wie wir in der zweiten Liga gespielt haben, dieser dominante, attraktive Spielstil, in Sachen Intensität, in Sachen Spielanlage, werden wir in der Bundesliga Letzter. Das war ja so die Erkenntnis von ihm. Deshalb müssen wir radikal etwas ändern. Da sage ich, ich glaube auch, wenn du mit der Aufstiegstruppe zusammengeblieben wärst, dann hättest du wahrscheinlich so eine Saison gespielt wie Kiel letztes Jahr. Du hättest dich gewehrt, du hättest mitgehalten, du wärst wahrscheinlich am Ende abgestiegen, aber du hättest eine unfassbar gute Energie in der Kabine gehabt, weil viele dieser Spieler auch wissen, was es den Menschen in Hamburg bedeutet, dass der HSV wieder da ist. Du hättest versuchen können, einen Mittelweg zu wählen, dass du sagst, du machst 3, 4, 5 Achsen, behältst du stark und verpflichtest gute Leute. Oder du machst es einfach wie jetzt, das Lehrbuch, wie zerschlage ich eine intakte Kabine komplett. Und da kann man sich diese Sommervorbereitung des HSV einfach als Lehrbeispiel da reinholen. Also, dass Selke ging, habe ich hier gesagt, das kann ich total verstehen, weil irgendwo, finde ich, ist auch eine Grenze. 1,6 Millionen, 2 Jahre plus 1 hat der HSV geboten, wenn er mehr will. Er trifft ja in Başakşehir hier, also alles völlig okay. Reis wollte unbedingt weg, weil er Champions League spielen wollte. Den wollten sie halten, das ist schade, aber es ist nun mal so. Dann komme ich zu den weiteren Achsen. Sebastian Schonlau war ein super Kapitän, war 3 Jahre ein wertvoller Spieler. Ich glaube auch, dass er Probleme mit der Schnelligkeit hat. Aber ja, als Innenverteidiger Nummer 4, finde ich, kannst du ihn immer noch haben. Und das war ein so intelligenter, guter Typ als Kapitän, der sich immer gestellt hat, den komplett auszumustern, halte ich für völlig unnötig. Robert Glatzel war ein besserer Mittelstürmer, eigentlich noch als Selke, vor allen Dingen spielerisch. Ist definitiv jetzt Stürmer Nummer 3. Also man scheint überhaupt nicht im Kopf zu haben, dass es ja auch mal ein Heimspiel gegen Union oder Heidenheim gibt, wo du einen kopfballstarken, spielstarken einen Mittelstürmer brauchst.
Unbedingt.
Auch völlig raus. Heuer Fernandes, mit Schwäbe bester Zweitligakeeper letztes Jahr. Ja. Typ in der Kabine, hält den Elfmeter gegen Ulm, kriegt den Ersatzkeeper von den Bayern vorgesetzt. Das ist ja mit Sven Ulreich schon mal grandios schiefgegangen. Also der Letzte, der noch ein Gewicht auch überhaupt hat, ist eigentlich auch angezählt. Bin mal gespannt, ob er überhaupt spielt. Elfadli und Muheim sind eher so ruhigere Anführer. Das heißt, du hast noch einen einzigen Führungsspieler, Heuer Fernandes.
Königsdorfer.
Ja, Königsdorfer ist ja kein Führungsspieler. Das ist eher
ein guter Spieler. Also ich finde, er hat sich zumindest jetzt in der letzten Spielzeit hat er sich schon.
Ja, aber ich unter einem Führungsspieler verstehe ich noch was anderes. Das ist ein Typ, der Gewicht hat. Königsdorfer ist ein geiler Zocker. Ich mag den auch als Typ. Jetzt wurde ja auch gesagt, wie kann man denn sagen, nächste Woche wird's leichter. Der hat gemeint, da musst du nicht das Spiel machen in Gladbach. Aber der einzige Führungsspieler, den ich noch sehe, ist Heuer Fernandes. Und dazu kommen eine Reihe von Spielern, wie Omari, der hat gar nicht gespielt in Frankreich, wie ein neuer Georgier. Wo sollen die sich denn dran orientieren in der Kabine? Und dann frage ich mich tatsächlich, das noch als letzten Punkt, da muss ich mal Luft holen. Wer scoutet eigentlich die neuen Spieler? Also
Stefan Kunz.
Ich nenne das Beispiel Toro Nariga. Da war ja der FC auch dran, da war Werder Bremen dran. Ja. Und dann habe ich gedacht, als ich den Namen gelesen habe, das ist doch der früher bei Hertha als Riesentalent galt. Weißt du, so wie Typ Antonio Rüdiger, gute Voraussetzungen, aber macht immer mal einen Fehler. Jetzt war der 4 Jahre in Belgien. Naja, vielleicht ist der ja gereift. Mike, das ist ja Wahnsinn, was der spielt.
Also es ist deutlich schlechter als du in der Eifel.
Nein, also, Moment mal ganz kurz. Also das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe die Vorbereitungsspiele gesehen, ich habe das Ding in Pirmasens gesehen. Dann frage ich mich, wer bitteschön kommt auf die Idee, dass das der Führungsspieler des HSV in der Abwehr sein soll? Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann das nicht sagen, weil ich belgische Liga nicht sehe. Vielleicht ist er gerade mit der Aufgabe überfordert, vielleicht kommt das alles noch, weil Anlagen hat er ja. Aber den muss doch irgendeiner beobachtet haben. Also den kannst du meiner Meinung nach am Sonntag in Gladbach nicht spielen lassen, weil der so daneben liegt. Und dann frage ich mich, ist das so, weil Stefan Kunz denkt, der hat bei mir damals in der U21 gespielt. Also wer hat diese ganzen Leute gescoutet? Dann die Kapitänswahl. Yusuf Paulsen, der spielt niemals 34 Spiele, weil er immer angeschlagen ist.
Das ist
übrigens ein geiler Typ, Yusuf Paulsen, gar keine Frage. Aber der hatte weder eine Quote, die top war in Leipzig, noch ist der jetzt, sage ich mal, der sprintstärkste Typ. Der hat eine super Mentalität. Aber ich will einen Kapitän am Platz, der eigentlich immer spielt und sage aber eigentlich selber als Polzin, naja, immer spielen wird der wahrscheinlich gar nicht. Ich verstehe das alles gar nicht.
Das habe ich auch nicht.
Was ist da los? Erklär du es mir.
Also ich kann es nur so erklären, dass Stefan Kunz diesen Job definitiv, also für diesen Job, den er da macht, ist er nicht der richtige Mann. Ich habe aber finde auch keine Worte dafür, dass, also jetzt kann man natürlich sagen, okay, die sind aufgestiegen unter Stefan Kunz, in Anführungsstrichen. Bedeutet aber nicht, dass er derjenige war, der den Kader zusammengestellt hat, beziehungsweise die Mannschaft dann zusammengebastelt hat. Das waren andere. Punkt 1. Punkt 2. Man muss dann auch sehen, dass das Material, das Merlin Polzin zur Verfügung hatte, ging auch nicht auf das Konto von Stefan Kunz. Das ist jetzt das Ergebnis der Arbeit von Stefan Kunz. Und hier wird sichtbar, dass Stefan Kunz wahrscheinlich, augenscheinlich, ein wenig überfordert ist mit dieser Aufgabe. Ich weiß, dass Stefan Kunz garantiert seine Fähigkeiten hat, dass er als Trainer einen guten Job gemacht hat, glaube ich, das ist unbestritten.
Als Nationaltrainer, nicht als
Vereinstrainer. Als Nationaltrainer, ja, ja, klar, Entschuldigung. Also lass uns da präzise bleiben. Ich glaube, das ist unbestritten. Aber, und jetzt kommt die Hybris, die ich immer wieder im Fußball sehe und die ich nicht verstehe, aber vielleicht kannst du es mir wiederum dann erklären. Ich verstehe die Hybris nicht, dass jeder, der mal Trainer gewesen ist, dann ausgerechnet auch Sportdirektor oder Sportvorstand werden muss. Das habe ich nicht verstanden. Ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir viel zu billig und viel zu klein, als Trainer dann irgendwie zu versauern und dann irgendwann in ein Alter zu kommen, wo es auch wundersam wird. Deshalb ist der Sportdirektor oder der Sportvorstand, nenn es wie du willst, oder der Sportdirektor, also eben eine Position, die für die Mannschaft zuständig ist, beziehungsweise für das Zusammenbauen des Kaders zuständig ist und für die Transfers. Das ist dann etwas, was wahrscheinlich ambitionierter, prädestinierter, was auch immer, nenn es wie du willst, sei. Und in diese Falle laufen sie nicht alle, aber doch sehr, sehr viele. Ich glaube auch, dass Dieter Hecking da reingelaufen ist und ich glaube auch, dass Dieter Hecking jetzt aufpassen muss, aber das ist ein anderes Thema, ob er als Trainer denn tatsächlich dann wirklich noch den Drive hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben Menschen gibt, die dann verstanden haben, zumindest, dass der Sportdirektor oder Sportverantwortliche vielleicht doch nicht das ist.
Aber Entschuldigung, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber das sehe ich ein kleines bisschen anders im Falle Kunz. Weil der war als Spieler sehr, sehr erfolgreich war. Dann war er Vereinstrainer. Da hat es außer dem Aufstieg des KFC aus Liga 3 in 2 eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ja. Dann ist er Nationaltrainer geworden, ja. U21-Nationaltrainer, sehr erfolgreich und war in der Türkei Nationaltrainer. U21-Nationaltrainer ist übrigens was anderes. Da holst du die größten Talente zusammen, hältst die Stimmung hoch, okay. Ist als Vereinstrainer. So, Trainer war, glaube ich, nicht seins. Und dann ist er früh Funktionär geworden. Der ist ja nicht erst jetzt Funktionär geworden. Der war in Koblenz, der war in Bochum,
ja,
der war in Kaiserslautern. Nein, keinen Gefallen,
ja.
Musst du nachschauen.
Ja, ist mir klar. Und weiß ich alles. Aber die Frage ist doch, warum braucht es diesen Step vom Trainer zum Sportverantwortlichen?
Aber darum geht es für mich aber gar nicht. Weil er war kein guter Vereinstrainer und er macht jetzt eine Funktionärskarriere. Das ist ja völlig okay erstmal.
Er schließt sich mir trotzdem nicht.
Warum, ja, aber ich bewerte so ja einfach, wie er als Funktionär arbeitet. Das ist ja die Frage.
Ja, aber da ist es ja auch klar.
Ja, aber das ist ja ein bisschen, die Bilanz ist ja ein bisschen zweigespalten. Er hat diese Vereine alle hochgebracht, die ich genannt habe.
Aber doch nicht er.
Na, doch, auch er war auch dabei. Er hat zum Beispiel in Lautern hat er diese Herzblutkampagne gemacht. Er hat einen Kader gebaut, der aufgestiegen ist. Aber was ist dann, wenn du aufgestiegen bist? Darum geht es mir. Und in einem Punkt hast du vollkommen recht. Also ich will seinen Anteil gar nicht so kleinreden, weil er hat letztes Jahr zum Beispiel auch Selke gegen alle Widerstände mit Baumgart geholt. Das muss man fairerweise schon sagen.
Aber
ich habe
Baumgart nicht er.
Naja,
egal.
Moment mal.
Selke ist wegen Baumgart gekommen, wegen Stefan Kunz.
Ja, man kann aber nicht die ganze Zeit sagen, man kann ja nicht jeden schlechten Transfer einem in die Schuhe schieben und wenn es einen guten gibt, dann war es der andere. Das geht ja auch nicht.
Ja, aber das ist doch klar gewesen, dass es Baumgart war, aber geschenkt.
Gut. Nein, also entweder ist er der Gesamtverantwortliche oder ist es nicht. Und das ist ja genau das, was ich ihm vorwerfe, weil ich sage, ich habe so das Gefühl manchmal, in Hamburg sagen immer noch viele, Herr Bold und Walter, da stand der HSV für eine Identität, sie haben begeisternden Offensivfußball gespielt, sie sind aber nicht aufgestiegen. Jetzt ist Stefan Kunz aufgestiegen und anscheinend möchte er unbedingt eine Mannschaft bauen, die seine Identität hat. Und er hat einen jungen, unerfahrenen Trainer, dem er sagt, komm, du musst hier Hierarchien in der Kabine zerschlagen und der junge Trainer sagt, auch von all den Laufdaten reicht das von der letztjährigen Mannschaft nicht. Aber so funktioniert ja Fußball nicht. Du brauchst ja schon eine Stütze oder eine Achse und eine Hierarchie, eine Kabine, die weiß, wie schwer es überhaupt war aufzusteigen und was das den Menschen bedeutet und dann musst du sie punktuell verstärken. Und das ist genau der Punkt, dem ich ihm vorwerfe. Eine intakte Kabine ist aufgelöst und die neuen funktionieren alle überhaupt nicht. Und wenn ich dann höre, wir wollen auf Konter spielen und frage mich ja, wer soll die denn überhaupt einsetzen? Bei dem Mittelfeld stehen Remberg, Capaldo und Meffert. Der Capaldo, ganz ehrlich, wenn der in der argentinischen Pampa steht, der schafft es alleine, irgendeine Wildsau wegzukrätschen. Ich habe noch nie so geile Krätschen gesehen. Aber der kann ja keinen Pass 5 Meter nach vorne spielen. Wo sind die denn alle? Benesch hat sich angeblich angeboten, zurückzukommen. Und dann sagen sie, nee, das war jetzt irgendwie nicht sauber am Weggehen und der ist läuferisch zu schwach. Kann ich ja alles noch verstehen, aber bitte präsentiert mir doch mal einen 8er oder 10er, der Fußball spielen kann, nach vorn. Wer soll denn die die schnellen Spieler einsetzen. Ryan Philipp, da fand ich übrigens, dass das ein guter Schachzug war, der spielt auf rechts außen, der bringt überhaupt noch nichts auf die Platte. Also ich bin sowas von ratlos und ich habe das erste Mal am Samstag in Pirmasens gesehen, weil Stefan Kunz ist ja normalerweise jemand, der das Ganze dann so ein bisschen weglächelt und gern nochmal dem Fragensteller einen einschenkt. Also er wirkte vor dem Spiel schon auch ein Stück weit für mich angespannt und dieses, naja, wir haben uns weiterentwickelt in der Vorbereitung und in der Bundesliga wird es anders. Also mir wird es ganz anders, weil Stand jetzt machen wir keine 20 Punkte. Also ich, die schlimmsten Befürchtungen, also ich weiß gar nicht, wo wir wettbewerbsfähig sein müssen. Wir haben in den ersten 5 Spielen haben wir 3 Spiele gegen St. Pauli, gegen Union und Heidenheim, die man ja irgendwo noch im Kreis der Mitkonkurrenten machen würde. Also ich weiß nicht, wie das in 5 Wochen da aussieht, aber im Moment fehlt mir jeglicher Hoffnungsschimmer, wie das gut werden soll.
Ja, du hast den Fußball nicht verstanden. Das ist doch ganz einfach, Thomas. Gut. Also du hast den Fußball nicht verstanden. Du musst einfach nur Trikots verschenken an Spieler von Pirmasens, die lange schon Mitglied beim HSV sind. Und lässt ganz viele Kameras drauf zoomen und dann wird das schon alles.
Ja, ja, klar.
So läuft Fußball.
Ja, das war eigentlich übrigens echt eine geile Geschichte. Also das muss man echt mal sagen. Pirmasens, geiler Standort, 10.000, Stadion war voll. Ja, HSV-Fans ist das Einzige, was ich als erstklassig bezeichnen kann. Dieses HSV-Mitglied, ein Auswärtsfahrer, der vorm Spiel die HSV-Hymne in der Kabine laufen lässt, schießt den HSV fast raus. Also das war Wahnsinn, muss man wirklich sagen.
Ja, das war Wahnsinn. Aber dass man sich nach so einem Spiel dann aber auch noch PR-technisch dahinstellt und naja, gut. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin da auch.
Weißt du eigentlich, warum Pirmasens die Club heißt?
Die Club?
Ja. Emma Paulsmund.
Wahrscheinlich, weil es, also wenn ich den Sound und den Dialekt in Pirmasens noch im Ohr habe, dann ist der Artikel die allgegenwärtig.
Das könnte es sein, aber die Erklärung ist, das alte Stadion der Horeb war im Hochgelegen, also es ist ja der Gottesberg. Und dann haben die Leute früher immer gesagt, wir gehen auf den Club, also auf die Höhe praktisch, weil du hoch gehst. Und ja, die Höhe. Ist dann die und daraus ist die Club geworden, hat mir der Pressesprecher gesagt.
Das ist wie quasi auch mein Freund Bülent Ceylan immer sagt. Im Türkischen gibt es immer nur einen Artikel. Okay. De Thomas, de Podcast, de Mikrofon, so.
Und der HSV.
Und der HSV.
Gut. Ja, genau. So, jetzt habe ich mich Viertelstunde über meinen Club aufgeregt.
Ja, das war der Podcast in der ersten Ausgabe. Es ist jetzt. So, lass jetzt uns doch mal. Es gab einen großen Wunsch. Es gab einen großen Wunsch, bevor wir jetzt vielleicht über uns einfach mal auf Nico Woltemade anschießen und über das ganze Theater drumherum. Aber es gibt einen sehr, sehr großen Wunsch und die große Bitte, dass wir bitte, bitte, bitte die zweite Bundesliga genauso behandeln wie in der letzten Staffel. Da gab es auch viele, die gesagt haben, bitte, dieses Mal muss es gelingen, du musst Elversberg wieder hochquatschen, da bin ich jetzt dieses Mal sehr, sehr vorsichtig, aber großer Wunsch, zweite Bundesliga sollten wir auch im Auge behalten, das werden wir auch tun, wir werden auch immer mal wieder Randnotizen aus der dritten und vielleicht nochmal, wenn es tolle Geschichten gibt, auch von mir aus einer der Regionalligen ziehen, denn du bist ja sehr, sehr nah dran mit Magenta und kannst auch aus der dritten Liga einiges erzählen, aber das nur als Hinweis. Wo wollen wir weitermachen? Wollen wir gleich uns in die zweite Liga oder wie wollen wir springen? Wie wollen wir die Tausende von Hörern, die uns jedes Mal gehört haben, danke übrigens nochmal dafür in der letzten Staffel, beglücken mit der zweiten Liga?
Nee, jetzt machen wir erstmal, es bleiben wir erstmal noch in der Bundesliga. Wir machen natürlich.
Guck mal, da ist er in der ersten Liga mit seinem HSV.
Nein.
Spielt beschissen und dann ist ihm die zweite Liga zu fallen.
Das ist doch gar nicht wahr, aber was ist denn das jetzt für ein Sprung? Das ist ja wie früher bei mir bei den Mathearbeiten. Ich gehe erstmal von Aufgabe 1 auf 8, weil die glaube ich noch, dass ich die hinkriege.
Ich hab's auch so gemacht.
Oder in Physik und dann, nee, also jetzt lass uns erstmal in der Bundesliga bleiben. Und ich würde ganz gerne mal deine Meinung zur unsäglichen Saga Nick Woltemade hören.
Ist für mich die Unverschämtheit der letzten 5 Jahre. Also es ist kaum zu glauben, dass das überhaupt ein so langes, schlimmes Prozedere ist, um dann irgendwann endet es dann bei Alex Werle, der Basta sagt, der bleibt jetzt hier, um wahrscheinlich auch den Preis nochmal nach oben zu treiben. Dann aber auch letztendlich, man sieht die Bedürftigkeit und auch die Hilflosigkeit des FC Bayern München, das muss man auch mal dazu sehen, können ja auch gleich mal auf den Franz Beckenbauer Cup zu sprechen kommen und dann auch im Direktvergleich. Also es ist eine Posse, die schlimmer nicht sein kann, die alle beschädigt, wirklich alle. Den Spieler sowieso, den VfB Stuttgart und auch die Entscheider beim FC Bayern München. Es ist ein Desaster, ein Kommunikationsdesaster, so dass selbst Dennis Undav gestern nur noch die Augen gerollt hat im Interview und gesagt hat, es bleibt da und dann geht das Theater halt nach der Spielzeit direkt wieder weiter und dann ist er wahrscheinlich weg. Also da ist auch die gesamte Kabine genervt, was ich total verstehen kann. Also ich weiß gar nicht, wie sich dieser Mensch noch integrieren kann in einer Mannschaft. Ich weiß nicht, wie der FC Bayern München rauskommt aus dieser Kacknummer und ich weiß nicht, ob Alex Werle das übersteht, dass er da nicht irgendwie auch ausgelacht wird irgendwann. Also es ist schon ein Rundumschlag und es hat keinem gut getan und am Ende den Fußballfan, glaube ich, auch ein Stück weit so genervt hat, dass man jetzt gesagt hat, bitte, 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 hoffentlich sprechen Sie nicht in Eier, wir brauchen Eier auch noch drüber, aber wir müssen es ja tun, weil es ein Thema ist. Wie hast du es empfunden?
Also erstmal gibt es ja eine Regel, dass du einen Spieler erst ansprechen darfst, ein halbes Jahr
drauf geschissen
vor Vertragsende. Ja. Also der FC Bayern München hat sich natürlich an diese Regel nicht gehalten. Mhm. Der VfB Stuttgart hat es irgendwie über Instagram mitbekommen, dass sie sich mit dem Spieler schon geeinigt haben. Aber du, wenn ich auch unter manchen Sky-Meldungen die Kommentare der Bayern-Fans verfolge, dann habe ich ja das Gefühl, es gibt für Bayern-Fans zwei Kategorien. Das Fußballgeschehen um sie herum, da gibt es Regeln und alles. Und es gibt den FC Bayern, für den es keine Regeln gibt und bei dem alles erlaubt ist. Also wie
und es gibt die Meinung von Thomas Wagner für Bayern-Fans.
Und, also das ist dann die, und wie der VfB Stuttgart beleidigt wird, wir zeigen euch mal, was seid ihr eigentlich für ein arroganter Scheißverein zum Beispiel, obwohl die noch 3 Jahre Vertrag mit Woltemade haben. Also ich versuch's mal aufzudröseln, dass du als junger Spieler, der 2 gute Monate gespielt hat, um es mal ganz hart zu formulieren, ich sag mal 3, ab März hat er eine Riesensaison gespielt, plus U21 EM, dass du diesem Spieler ein Angebot machst und dass dieser Spieler sagt, ich will zu den Bayern, das halte ich im ersten Moment noch, auch wenn ich nie zu den Bayern gehen würde, halte ich das für absolut legitim und auch nachvollziehbar für einen jungen Spieler. So. Mhm. Ab jetzt wird's einfach nur ekelhaft und schmutzig. Über das, was die Bayern gemacht haben, habe ich schon geredet. Vor allen Dingen bei den Bayern ist ja das Geile. Ich weiß aus ganz sicherer Quelle, dass es Scouts bei den Bayern gibt, die Woltemade schon als Jugendspieler auf dem Zettel hatten. Max Eberl und Christoph Freund haben gesagt, nee, das ist noch keiner für uns. So. Nachdem sie eine Absage nach der anderen bekommen und den für mich zwar international, aber nicht Weltklasse-Spieler Luis Diaz bekommen, versuchen sie drumherum, Woltemade unbedingt zu holen, damit sie irgendetwas vorweisen können. Weil Max Eberl sagt ja, jeder Spieler, den wir wollen, der kommt zum FC Bayern, wenn wir genug bezahlen. Jetzt die Seite des VfB Stuttgart. Stuttgart hat Mio schon verloren, noch keinen Ersatz für den verpflichtet. Hoeneß will Woltemade unbedingt behalten, weil ein Fußballverein ist ja nicht nur eine Bank, sondern der will ja auch irgendwas gewinnen und gute Ergebnisse einfahren. Und dazu ist Woltemade, wenn er so spielt wie die letzten 3 Monate, natürlich ein ganz wichtiger Baustein. Zumal selbst wenn du jetzt 75 bekommen würdest, dann weiß ja jeder Verein, an dem du interessiert bist, für seinen Spieler. Also 40 müssen wir auf jeden Fall schon mal von dem verlangen. Das ist ja gar nicht so einfach, dass du das Geld direkt weiter investieren kannst. Für mich ist nur eins irritierend beim VfB Stuttgart, den ich eigentlich für seine Haltung eher ein Lob aussprechen würde. Also ich würde ganz klar sagen, pass mal auf, entweder ihr kommt mit 75 Millionen, dann können wir uns zusammensetzen oder nicht. Dann aber sozusagen, also bis zum Supercup muss die Akte geschlossen sein. Da hat sich der VfB ja auch immer noch so eine kleine Hintertür offen gehalten. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt nochmal was kommt. Also jetzt hat ja Alex Werle das Ding zugemacht. Dann bin ich auch mal gespannt, ob sie sich daran halten. Und ich glaube, wenn sie sich nicht daran halten, dann haben sie auch ein Problem intern mit Sebastian Hoeneß. So, und dann kommen wir noch zur Spieler- und Beraterseite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist denn eigentlich mit Nick Woltemade los? Also erstens mal setzt er sich auf diese PK bei der U21, das hätte auch der DFB damals verhindern müssen vor dem Finale, dass er überhaupt dazu gefragt wird und nichts sagt. Und seit 3 Wochen, seit 4 Wochen, seit dieses Theater auf dem Höhepunkt ist, höre ich von allen, die in Stuttgart sind, auch von seriösen Medienvertretern, er trainiert gut und engagiert, er hat ja auch am Samstag kein schlechtes Spiel gemacht, aber darüber hinaus nichts. Der läuft wie ein kleines Kind, dem man das Spielzeug weggeholt hat, mit motzigem Gesicht über die Anlage, übers Training, kommt nicht zu den Fans raus, einmal kurzes Winken und guckt wie das Leiden Christi. Nick Woltemade, der, das muss man auch mal sagen, sich mit 2,4 Millionen nicht hinreichend gewürdigt fühlt. Der VfB hat ja das Gehalt angehoben. Dieser Spieler, der 6 Bundesligaspiele von Anfang an hatte bei Werder Bremen, bevor er überhaupt zum VfB gegangen ist, der dem VfB auch einiges zu verdanken hat, ist mit 2,4 Millionen nicht zufrieden. Und dann kommt sein Spielerberater. Da musst du dir mal angucken, wen der sonst hat. Ich glaube, das sind meistens Spieler aus der 3. und 4. Liga. Und
Danny Bachmann.
So agiert der Typ auch. Also ich würde da sagen, da hast du fast Viertligisten beleidigt. Der sagt, wo sind wir denn hingekommen, wenn ein Verein sich bei 50 Millionen noch nicht mal an den Tisch setzen will? Also Verträge scheinen diesen Herrn überhaupt nicht zu interessieren. Hauptsache seine eigene Provision, die er jetzt sogar abgeben will, um den armen Nick Woltemade aus dem Gefängnis in der Cannstatter Kurve rauszuholen. Also, am Ende mache ich drunter. Bayern macht Bayern-Dinge, führt sich einfach auf wie in einem rechtsfreien Raum. Der VfB hat eine Tür aufgelassen, die sie schnell zumachen sollten. Nick Woltemade ist ein ungezogener Rotzlöffel und sein Berater ist einfach irgendein Typ, der besser auf der Kirmes einen Autoscooter leiten sollte, als irgendwie versuchen, über Seriosität zu reden. Was mich das Ganze ankotzt, das ist unfassbar.
Naja, also Danny Bachmann war immerhin Mittelfeldspieler bei Eintracht Northeim und dann auch bei Eintracht Northeim 2. Da hat er seine Karriere beendet. Und das ist doch schon mal, auf jeden Fall hat er da richtige Sportkompetenz. Das würde ich mal so sagen. Und dann hat er sich natürlich logischerweise auch für seinen Spieler gestellt, so wie das auch jeder Berater machen muss. Ich glaube, für ihn und seine Firma ist das wahrscheinlich natürlich der super Schuss. Also bisher hat er da, glaube ich, noch nicht viel gerissen. Und stell dir vor, du bist Berater, du hast im Grunde genommen eine sehr gute Karriere bei Northeim 2 hingelegt und jetzt bist du dann plötzlich im Game und es geht um 75 Millionen. Das sind ungefähr die 8-9 Millionen ungefähr, die bei dir hängen bleiben. Damit kannst du ein warmes Essen bezahlen. Da würde ich auch schon mal sagen, scheiß Bayern. Also, es ist Wahnsinn, um bei Thomas Wagner zu bleiben. Und ehrlicherweise frage ich mich auch, und du hast gerade eben was angeschnitten, was ich bei all dem Spaß und bei all der bissigen Ironie wirklich verrückt finde, ist, wir sprechen von 3 Monate wirklich guter Leistung, sagen wir von 4. Und da kommt der FC Bayern und es geht plötzlich um 75 Millionen Euro. Kann mir jemand erklären, wo das noch hinführen will? Also zum Vergleich, Wirtz geht für wie viele Millionen am Ende inklusive
150.
150 roundabout, ja.
Na gut, aber das ist jetzt, glaube ich, ein anderes Thema. Darum würde es ja sogar gehen.
Naja, aber das ist doch schon ein Thema auch für Fußballfans.
Ja,
also du spielst 4 Monate und was hat er vorher gekostet? Ich weiß es gar nicht. Wie war die?
Ablösefrei aus
Bremen. Ablösefrei sogar, okay, genau. Gut. Also,
Ist ja die Perversion des Marktes. Da geht's ja, glaube ich, sogar darum, das ist ja legitim, dass Bayern München sagt, ich habe die Fantasie, dass dieser Spieler mich irgendwann mal besser machen kann. Und da bin ich übrigens auch tatsächlich einmal bei Max Eberl oder beziehungsweise bei irgendjemandem, der es gesagt hat, ein Fußballverein ist ja keine Bank. Also man kann natürlich Markus Krösche dafür loben, dass er ständig Spieler für 100 Millionen von Eintracht Frankfurt verkauft. Der ist Wahnsinn, der Typ, im positiven Sinne. Aber ich will doch irgendwann als Mannschaft oder als Verein auch mal was gewinnen, auch einen Titel oder sowas gewinnen. Und wenn die Bayern die Champions League gewinnen mit Nick Woltemade, dann hat sich das aus ihrer Sicht amortisiert. Interessant finde ich übrigens, dass bei der Pressekonferenz vom Supercup Christoph Freund gesagt hat, ja, der VfB heizt das Thema ja die ganze Zeit wieder an. Sie sind jetzt mal aus Respekt vor dem Wettbewerb, sind sie jetzt ruhig. Das ist auch so, kennst du den Brandbeschleuniger, der immer was reinkippt und sagt, was stinkt's denn hier so komisch nach Feuer? Das ist Wahnsinn. Also wie die Bayern sich aufführen und ich weiß ja, dass die also wir kriegen ja teilweise auch Zuschriften von kritischen Bayern-Fans, die das ja gut finden, wenn wir was sagen. Kriegen wir wirklich. Schöne Grüße an der Stelle. Aber 90% werden jetzt wieder sagen, ja, Bayern-Hass. Ich frage mich, ob da manchmal einer auch mal sich in der eigenen Stube sitzt und sagt, also mal ganz richtig finde ich das nicht, was wir hier eigentlich machen. Ich glaube, um das Thema auch mal rund zu machen, weil es gibt ja noch andere Themen. Die Bayern sind nach sicherem komplizierten Sommer mit der Club-WM schon wieder in erschreckend guter Form. Also gar keine Frage, dass die wieder deutscher Meister werden.
Ist das so?
Ja klar, weil es die Attraktivität der Bundesliga ja auch wahnsinnig vergrößert, dass dann, glaube ich, in 13 Jahren die Bayern 12-mal deutscher Meister waren. Bei Luis Diaz bin ich mir nicht ganz sicher. Also um deutscher Meister zu werden, ist das natürlich, reicht das ganz sicher, auch ohne ihn. Wie auch bei Harry Kane, der alles kurz und klein schießt. Aber die Benchmark für die Bayern ist ja, also das unterste akzeptable Minimum ist das Double in Deutschland. Und dann muss es eigentlich das Finale oder der Sieg in der Champions League sein. Und das ist halt die Frage, ob Luis Diaz da der Spieler ist, der im internationalen Wettbewerb den Unterschied macht. Letztes Jahr mit Liverpool gegen Paris hat er ihn nicht gemacht. Aber er ist ein fleißiger, guter Junge, glaube ich. Da machst du eigentlich relativ wenig falsch mit. Aber da, wo sie hin wollten, zum Beispiel mit Jamal oder sowas, sehe ich Luis Diaz nicht.
Wollen wir vielleicht noch, abgesehen davon, ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen zu Bayern München, weil ich zum Beispiel auch noch nicht erkenne, ob das jetzt wirklich eine homogene Mannschaft ist. Für mich wirkt sie sehr zerfleddert, auch ein Harry Kane, von dem er auch sagt, das ist wahrscheinlich seine letzte Saison bei Bayern München. Kurzer Ausritt noch irgendwie Richtung Thomas Müller, der sich doch noch auch in unserer Sommerpause entschieden hat, weiterzumachen. Gute oder schlechte Entscheidung?
also das, glaube ich, steht uns jetzt wirklich nicht zu, das zu bewerten, weil jemand wie Thomas Müller, der so eine Weltkarriere gespielt hat, der alles gewonnen hat, wenn der noch Bock hat zu kicken, dann kann ich verstehen, dass er nicht in Europa wechselt, in eine Top-5-Liga, weil das ist dann wahrscheinlich schon mit wahnsinnigen Erwartungen verbunden. Eine Kirmesliga in Europa will er auch nicht spielen, also wechselt er nach Übersee, in eine der schönsten Städte der Welt, nach Vancouver. MLS hat ein ordentliches Niveau. Also ich kann zumindest seine Entscheidung absolut nachvollziehen. Heute Nacht haben sie 1-1 gespielt, der ist in der 61. Minute eingewechselt worden. Die stehen, glaube ich, auf Platz 2 in ihrer Conference. Also vielleicht, er ist ja ein Titelhamster, vielleicht holt er zum Schluss auch noch was in der MLS.
Okay, gut.
Nach Bremen sollten wir kurz nochmal gucken, würde ich persönlich sagen. Weil eigentlich habe ich gedacht, Horst Steffen und Werder, das passt total gut, habe ich so vom Gefühl gehabt, weil er ja ein sehr angenehmer Trainertyp ist, der in Elversberg herausragende Arbeit geleistet hat. Aber wenn du jetzt schon die Kommentare, ich meine, du kannst in Bielefeld verlieren, also das war von allen Losen, die drin waren, wahrscheinlich mit Abstand das Schwierigste. Und so schlecht war die Leistung gar nicht. Aber da ist schon schnell Ernüchterung drin. Auf dem Transfermarkt, du gibst eigentlich nur Spiele ab, kaufst einen jungen Belgier für 10 Millionen von Juventus Turin und Wöber von Leeds, das war's. Also ich würde mal sagen, obwohl ich die Beteiligten Peter Niemeyer und Clemens Fritz als Menschen total mag, mir fehlt da so ein bisschen die kreative Idee oder wofür Werder überhaupt so ein bisschen stehen will. Ich habe das hier oft schon gesagt. Eigentlich müssten die doch die Ambition haben, mal so einen Weg einzuschlagen wie Eintracht Frankfurt oder Gladbach bis vor 3-4 Jahren. Werder, was für eine Marke. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dümpeln sie so ein bisschen rum. Und Ole Werner hat schon einiges daraus geholt. Also das wird für Horst Steffen alles andere als eine leichte Aufgabe.
Ich hatte komischerweise ein Störgefühl bei Werder und Horst Steffen. Ja. Also für mich wäre er definitiv, also ich finde, du, also klar verstehe ich natürlich irgendwie, dass du den nächsten Schritt machen willst. Für mich ist er aber 1-1 irgendwie Elversberg und dann wird es natürlich wahnsinnig schwer. Werder ist eine Traditionsmarke, du hast es gesagt, überhaupt total unbestritten, auch sehr ambitioniert. Ich glaube, Ole Werner kann man gar nicht genug loben, weil ich glaube wirklich, dass er das Maximale rausgeholt hat bei Werder. Und um den nächsten Schritt zu gehen, müsstest du dann wahrscheinlich einfach deutlich mehr investieren. Die Frage ist, ist die Kohle dafür da? Und auch Clemens Fritz, den ich total schätze und auch menschlich total tipptopp finde, ist die Frage, ist es jetzt jemand, der Werder Bremen entscheidend weiterentwickeln kann in die Richtung, die du gerade angedeutet hast? Und bei Horst Steffen hätte ich eher wahrscheinlich auf einen Verein à la St. Pauli, à la Freiburg irgendwie sowas getippt. Werder Bremen ist für mich tatsächlich noch nicht mal in einer Aufbauphase so, dass sie international mitspielen können. Das glaube ich einfach nicht. Und dass du dich dann darauf einlässt, vielleicht war aber auch der Markt überschaubar, wenn du den nächsten Schritt in der Bundesliga gehen willst, war der Markt vielleicht einfach auch überschaubar. Das mag auch sein. Das kann.
Naja, aber ich finde, er hat eine klare Spielidee.
Das ist so.
Ja. Dafür junge Spieler zu fördern. Woltemade ist durch seine Hand gegangen. Aslani, Dama, Baum, also ein super Trainer. Und ich glaube, das war das Einzige, was man Ole Werner vorgeworfen hat, dass er zu wenig aus dem eigenen Nachwuchs rekrutiert hat, weil das ist ja eigentlich das Geschäftsmodell, das Werder gehen will oder muss, junge Leute ausbilden und dann teuer verkaufen. Wobei ich mich zum Beispiel auch frage, Duxch hat immer getroffen, immer gescored, schwieriger Typ in der Kabine, das hört man von vielen, aber für 2 Millionen zu Birmingham und in den letzten 3 Jahren in der Bundesliga immer über 20 Scorerpunkte gemacht. Also da frage ich mich dann auch, wie gut wird verhandelt, beziehungsweise wie prekär ist auch die finanzielle Situation bei Werder. Also weil die Stimmung auch schon relativ am Boden ist. Ich habe ja zum Ende der ausgehenden Saison gesagt, ich würde sagen, Heidenheim, St. Pauli, Köln und der HSV und dann vielleicht einer, der noch von oben runterkommt und da wäre Werder und Union vielleicht irgendwie ein Kandidat, viele sagen auch Gladbach. Nach momentanem Stand sage ich, der HSV chancenlos und der Rest, ich weiß es nicht, aber Werder, glaube ich, muss echt aufpassen, weil ja auch so etwas wie Aufbruchstimmung fehlt, was eigentlich schade ist, weil mit dem Fußball, den Steffen in Elversberg hat spielen lassen, glaube ich, könntest du die Leute in Bremen schon mitnehmen.
Ja, aber du brauchst auch die Spieler dann dazu, ne? Also das ist ja auch Teil der Wahrheit.
Hm? Was ist mit Kevin Trapp nach Frankfurt, nach Paris?
Nach Paris, aber nicht nach PSG, sondern
nee, FC Paris. Paris,
ja. Also ich fand es ganz interessant, dass er in Interviews gesagt hat, er mag es ganz gerne, dass er so ein bisschen unterschätzt wird und dass Menschen dann oder dass Leute dann sagen so, oh, okay, krass. Der Überraschungseffekt bei Kevin Trapp, sowas mag er ganz gerne. Ich war auch überrascht, ehrlicherweise. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Paris eine Option für ihn ist. von seinem Savoir Vivre schon, also ne, den 70er Jahre Porsche, diese lässigen Leinenhemden, das oberkörperfreie Baden irgendwo auf einem Felsen sitzend. Das ist alles schon auch sehr Kevin Trapp. Insofern ist Paris vielleicht auch die richtige Wahl. Irgendwie mit einem kleinen Kaffeecreme auf den Champs-Élysées sitzend und verträumt in die Gegend gucken. Das passt schon alles gut zusammen. Aber hättest du ehrlicherweise gedacht, dass der von Eintracht Frankfurt nochmal weggeht?
Ich war überrascht, aber auf der anderen Seite, wenn ich tiefer drauf gucke, dann bin ich es wiederum nicht. Und zwar aus folgendem Grunde, weil er hatte ja letztes Jahr schon echt eine schwierige Situation in der Rückrunde.
Ja.
War es Rückrunde oder war es Ende Hinrunde? Egal. Als Kaur Santosch gespielt hat, sein Vertreter, der ja sehr, sehr spektakulär. Kaur Santosch, ja, genau. So wird es portugiesisch richtig ausgesprochen. Du Polyklotter, geiler Typ. Der hat ja sehr spektakulär gehalten, hat sich dann verletzt. Und bei Kevin Trapp hatte man komischerweise, obwohl das ja so ein überragender Torwart, ein geiler Typ ist und so viel auch schon erlebt hat, hatte man das Gefühl, dass der wirklich so ein bisschen zu der Zeit angeknackst wirkt. Also er hatte so ein bisschen mit seinen Nerven zu kämpfen, hatte ich das Gefühl. Dann ist er ins Tor zurückgekehrt, hat gut gehalten und ist mit der Eintracht das erste Mal über die Liga in die Champions League eingezogen. Und mit diesem Gefühl, sich vielleicht zu verabschieden als ewiger Europa-League-Held, macht schon, glaube ich, einigermaßen Sinn, weil Kaur Santosch von hinten natürlich wieder drückt. Und Paris ist ja eh sein Lebensmittelpunkt. Das ist ein interessantes Projekt da im Schatten von PSG. Und wie du sagst, ich glaube, mit seiner Art zu leben, passt er da ganz gut hin. Also ich kann von allen Seiten diesen Transfer nachvollziehen.
Wir müssen über das Produkt sprechen.
Oh, das Produkt, ja.
Ja.
Das Produkt hat sich. Ich hoffe, ich weiß da nicht wie, aber ich hoffe, dass er am Montag ein Problem hat. Sorry, liebe Gladbach-Fans, aber.
Ja, gut, also das kommt immer ganz drauf an. Ob er dasselbe Produkt verwendet wie sonst, dann klebt er an seinem Stuhl. Oder aber das wird richtig eng in dieser Saison. Ich glaube, dass er diese Saison nicht überlebt. Also die Leistung im DFB-Pokal, das hat er selber nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben, das mal einfach mal so wegmoderiert. Ich glaube, das war eine Grottenleistung und ich glaube, spätestens jetzt in dieser Saison erwartet man in Mönchengladbach deutlich mehr als das, was er bisher geliefert hat. Und ich glaube, dass man da auch nicht, aber das ist nur ein Gefühl, ich weiß nicht, wie du es siehst. Du hast da die besseren Insights, definitiv. Ihr seid da gerade mit Sky ja auch immer wirklich sehr, sehr, sehr gut informiert. Respekt übrigens davor, ihr habt wirklich sehr, sehr viele Transfers vorhergesehen und wart da richtig, habt da gebuddelt. Die Frage ist nur, reicht das alles für dieses Mal oder ist es so, dass man sich vielleicht die ersten, ich würde mal sagen, 5 Spiele anguckt, Resümee zieht und dann handelt?
Also ich sehe nur einen einzigen Grund, warum Roland Wirkus immer noch an Gerardo Seoane festhält, den ich übrigens gar nicht für so einen schlechten Trainer halte,
wie
er im Moment in Gladbach performt, das habe ich schon mal gesagt. In Bern hat er einen richtig guten Job gemacht, erste Saison in Leverkusen, aber ich finde, die Geschichte ist auserzählt in Gladbach. Im letzten Jahr war er bis, glaube ich, 6 Spieltage vor Schluss auf Kurs Europa, dann haben sie hinten raus fast alles verdaddelt. Ich glaube, Roland Wirkus möchte nicht in die Geschichte eingehen als der Mann, der in 3 Jahren hintereinander die Trainer entlassen hat. Er hat sich ja von Hütter getrennt, er hat von Farke getrennt. Aber es ist keine richtige Idee zu erkennen und es ist vor allen Dingen die Euphorie einfach nicht da in Gladbach, zu sagen, wir spielen jetzt einfach eine geile Saison. Ich befürchte, dass sie am Sonntag zwar gegen den HSV gewinnen, aber die Frage ist trotzdem, wir haben auch, glaube ich, ein relativ knackiges Startprogramm dann. Und die Frage ist, wie lange hältst du an ihm fest? Denn in Gladbach Kleindienst fehlt auch noch ein bisschen länger. Ich finde, sie haben sich mit Dix und Makino haben sich gar nicht so schlecht verstärkt. Ich meine, da ist immer noch Qualität mit Hack und Honorar und sowas. Und wir reden schon eigentlich über Elvedi, der eigentlich immer weg will. Das ist ja ein ungestandener Bundesligaspieler. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Seoane und Gladbach noch eine Liebesbeziehung wird. Ich glaube auch nicht, dass sie unten reinrutschen. Das wird irgendwas im Mittelfeld wieder werden. Da wird man sich spätestens am Ende der Saison trennen, weil dann läuft sein Vertrag ja auch aus.
Dann vielleicht mal kurz eine Einschätzung. Du hast die Vorbereitung ja mitgekriegt. Du hast die erste Runde DFB-Pokal gesehen. Was sind für dich die ersten Top 5 der ersten Bundesliga und die Absteiger inklusive Relegation in der ersten Fußball-Bundesliga in der kommenden Spielzeit?
Also Stand jetzt Bayern ganz klar Meister. Verfolger, glaube ich, schon fast Dortmund, weil das unter Kovac relativ stabil erscheint. Mal gucken, ob sie diesmal eine bessere Hinrunde spielen. Die letzten Jahre haben sie ja in der Hinrunde immer alles liegen lassen. Ich glaube, Leipzig ohne europäischen Wettbewerb, das wird, glaube ich, ganz gut werden unter Ole Werner. Und dann sehe ich eigentlich drei Mannschaften so ein bisschen auf Augenhöhe. Frankfurt, glaube ich, hat eine sehr interessante Mannschaft. Frage, wie kriegen sie es hin, dass eben jetzt schon wieder ein Spieler wie Ekitike weg ist und sie haben die Champions League dazu. Stuttgart haben wir eben schon drüber gesprochen. Wenn Woltemade bleibt, nach dem Pokalsieg mit dem Schwung Europa League, könnte ich eine gute Rolle mir vorstellen. Leverkusen habe ich ganz viele Fragezeichen. Also da ist ja alles weg, was eigentlich für die Meisterschaft zuständig war an Achsenspielern. Ten Hag bin ich auch nicht so in Amsterdam richtig gut, bei Manchester so lala. Also glaube ich, müssen froh sein, wenn sie dieses Jahr unter die ersten vier kommen, weil auch komischerweise das mit den Neuzugängen echt noch hakt. Und unten sage ich im Moment, wenn ich jetzt drei Mannschaften nennen müsste, HSV habe ich gesagt, im Moment chancenlos. Also da muss echt noch was passieren am Transfermarkt. Ich hoffe eigentlich, dass Luka Vucevic kommt, aber der Junge ist 18. Also ob der das alles tragen kann, ist ja auch die Frage und was Kreatives. Ich glaube auch Heidenheim, obwohl sie dieses Jahr wahrscheinlich sich wieder auf ihre eigenen Tugenden verlassen können, dieses Laufen. Wobei für mich ist es dann auch, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, wir haben sie ja immer gelobt. Für mich wäre dann die Geschichte auch in Heidenheim irgendwann mal auserzählt. Weil ich finde jetzt auch nicht, dass es so ein attraktiver Fußball ist, dass ich sage, die reißen mich hier jedes Wochenende vom Hocker runter. St. Pauli wahrscheinlich auch eher unten dabei, obwohl einen guten Trainer. Und haben mit Bornemann noch einen, der gut einkäuft. Ja, und dann muss man halt gucken, ob vielleicht jemand wie Bremen reinrutscht. Ich glaube jetzt nicht, dass der FC nach Europa kommt, aber im Moment sehe ich sie eigentlich ganz gut aufgestellt, um nicht abzusteigen. Also das wären meine Namen.
Mein lieber Freund. Da ist aber einiges los bei dir.
Da ist aber einiges jetzt abgerissen, ne? Ich habe fast einen Tipp auf die erste Trainerentlassung in Liga 2.
Ja, aber ich sage dir noch eins, ich gehe in vielen Punkten mit. Ja. Ich glaube, dass der FC Augsburg dieses Jahr eine Rolle spielen wird und das sagt Sandro Wagner.
Da frage ich mich wirklich, wie alle darauf kommen. Das verstehe ich null. Bitte erklär mir mal, warum du das meinst.
Also ich habe das Spiel gesehen und ich fand tatsächlich, dass es gut gewesen ist. Ich habe einen FC Augsburg gesehen, der revitalisiert wirkte zumindest. Ich finde, Sandro Wagner ist jemand, den man auch kennt als jemand, der beißt, ist jemand, der ein super Motivator ist, der immer noch einfach auch ein Stück weit Spieler ist, der eine Mannschaft mitreißen kann. Der, glaube ich, jetzt super, super ehrgeizig nochmal on top ist, weil es sein erster Job als Trainer in der Bundesliga ist. Und das, was man bei der Nationalmannschaft gesehen hat, das war einfach auch jemand, der, glaube ich, die Motivationsspritze überall ansetzen konnte. Und ich glaube, wir wissen beide, dass positiv gesehen Motivation mit das Wichtigste ist, was du als Trainer zu leisten hast in diesem Geschäft. Dass das gute Fußballlehrer teilweise sind. Das sind viele. Ich glaube, da fehlen dann einfach manchmal so ein paar Prozente, einfach auch was den Menschen angeht. Das, was ich gehört habe aus der Nationalmannschaft, fanden viele traurig, dass er gegangen ist, weil es einfach eben dieser Mix war aus Co-Trainer und noch ehemaliger Spieler, der ganz gute Zugänge zu Spielern hat. Und ich glaube, das in der Summe ist dann so, dass eine Mannschaft sehr, sehr davon profitieren kann. Er hat ein ganz gutes Material. Ich glaube, da wird vielleicht noch das ein oder andere eingekauft. Ja, und alles das in der Summe führt dann dazu, dass ich glaube, dass das schon dieses Mal überraschend sein kann.
Okay, also Augsburg dürfte ungefähr der langweiligste Club der Bundesliga sein. Trotzdem beachtenswert, ich glaube, seit mittlerweile 14 Jahren in der Bundesliga. Mhm. Das ist stark, waren ja auch mal unter Markus Weinzierl in Europa. Und ich verstehe irgendwo den Wunsch der Verantwortlichen, irgendwann mal sexy wahrgenommen zu werden oder in einem guten Jahr mal die Liga aufzumischen. Aber ich finde, dafür haben die überhaupt nicht die Mannschaft. Also das ist eine Mannschaft, die ist ganz stabil. Ich glaube auch wieder nicht, dass die ansatzweise unten reinrutschen. Aber sie haben unter Jess Torup die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Und sind unzufrieden. Und ich frage mich halt einfach, ich kann Sandro Wagner als Trainer gar nicht einschätzen. Vielleicht hast du vollkommen recht und er wird die positive Überraschung. Aber bislang Platz 10 in Unterhaching, zweite Jahr mit dem teuersten Kader in der Regionalliga aufgestiegen, dann Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Ja, da kriegt er positive Rückmeldungen aus der Mannschaft, aber Co-Trainer bei der Nationalmannschaft ist natürlich was anderes als Cheftrainer bei der Bundesliga. Ansonsten sehr, sehr selbstbewusstes Auftreten immer. Ja. Fast schon an der Grenze zur Arroganz. Deshalb habe ich ja gesagt, passt da eigentlich gut zu dir.
Ja,
und dann plötzlich, okay, wir spielen jetzt Fußball nach vorne. Also ich glaube, in den Testspielen haben sie wenig Tore geschossen, auch wenig Chancen rausgespielt. 2-0 in Halle, ja gut, also du gewinnst bei einem Viertel Drittligisten 2-0. Also ich wundere mich, ohne ihn zu verurteilen, weil ich glaube, dass die eine ganz stabile Saison spielen, wo diese ganzen Vorschusslorbeeren herkommen, weil gezeigt oder gesehen habe ich die bisher noch nicht. Aber vielleicht können ja alle in die Ferne gucken und sagen, der steht für attraktiven Fußball. Ich würde am Ende wieder sagen, Platz 9 oder 10 und ähnlich farblos wie bisher, vielleicht mit ein paar Tupfern. Traue ihm das durchaus zu, aber die Vorschlusslorbeeren kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bislang.
Dann kommen wir zur ersten Trainerentlassung in der zweiten Fußball-Bundesliga und das Orakel Thomas Wagner wird uns erzählen, wer es ist.
Ich befürchte, wenn er am Freitag in Münster verliert, ist Miro Klose weg. Warum lacht denn der Technikchef jetzt? Weil zwei Spiele in der Liga verloren. Er hat eigentlich mit begeisterndem Spiel letztes Jahr Erwartungen erweckt, aber auch da muss man sagen, sie waren am Ende Zehnter. Also das war jetzt nicht so, dass die knapp am Aufstieg gescheitert sind. Viele Erwartungen. Sie haben eine sehr gute Einkaufspolitik gehabt, Spieler für viel Geld verkauft. Sie haben interessante Talente geholt. Jetzt hat er zweimal in der Liga verloren, ich glaube zweimal in der letzten Minute und scheidet dann in Illertissen im Pokal aus. Der Capo scheißt die Mannschaft zusammen nach dem Spiel. Er steht dann so ein bisschen fast hilflos daneben. Das würde ich mir übrigens als Trainer niemals gefallen lassen, dass ein Capo meine Mannschaft zusammenscheißt. Also wo kommen wir denn da hin?
Das ist Wahnsinn.
Ja. Das sind ja auch Bilder, die mich manchmal so ein bisschen verstören. Weißt du noch, auch die Bilder in Köln vorm Anpfiff des letzten Spiels. Also es ist ja alles toll, dass die Fans da sind. Aber ich meine, für die Mannschaft ist immer noch der Trainer zuständig. Du kannst pfeifen und sowas. Aber also ich weiß nicht, das sind Bilder, die mir persönlich nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und ich glaube, dass die Erwartungen im Umfeld ganz andere sind. Und wenn du jetzt nochmal verlierst, also ich habe gehört, letztes Jahr war es schon relativ früh auch mal kritisch für ihn. Da hat er das Derby dann in Fürth 4-0 gewonnen, obwohl auch schon Nachfolger sondiert wurden. Es täte mir total leid, weil ich finde, er hat sich als Trainer auch entwickelt, so in der Ansprache. Ich glaube, er kann gut mit Talenten, aber wenn er am Freitag verliert, ich glaube, Freitag ist in Münster, dann befürchte ich, dass er da seinen Job quitt ist.
Mein Tipp ist eine andere Trainerentlassung, okay. Relativ zeitnah. Das wird Christian Tietz werden.
Christian Tietz?
Glaube ich ja.
Boah, also da würde ich ja alles dagegen wetten.
Ja, warte uns mal ab. Alles. Du hast ja, da sei vorsichtig. Du hast, mein lieber Freund,
jetzt,
du hast.
Wie kommst du denn jetzt da drauf?
Ich glaube, ich habe irgendwie ein Bauchgefühl, das ist irgendwie, passt für mich das überhaupt nicht zusammen. Also 0,0. Und das, was ich spielerisch gesehen habe von Hannover bisher, zumindest, es ist noch jung, alles, aber. Tut mir furchtbar leid, aber das geht schief. Das geht schief. 100%.
Aber Moment mal gerade, also die haben einen total neu formierten Kader, ja. Wo ich sagen würde, boah, das ist schwer, weil der Fußball, den er spielen lässt, der ist anspruchsvoll. Und sie wollen ja unbedingt in die Bundesliga aufsteigen. Da hätte ich auch gesagt, das ist sehr, sehr schwierig. Aber der gewinnt 0-0 gegen Lautern und Düsseldorf. Zwei nominelle Mitaufstiegskandidaten. Klar, der schöne Mike liegt in Dänemark, liest, ach, die haben in Cottbus verloren. Das droht zu scheitern mit Christian Tietz. Also, du kannst in Cottbus bei dem heißen Publikum auch mal ein Pokalspiel verlieren.
Naja, also wenn du diese Ambition, genau das ist genau das, du triffst den Punkt.
Ja, natürlich, ich kenne dich doch. Ich kenne dich ganz genau.
Ach, Cottbus, ja, sag mal, ich bin sehr gespannt.
Cottbus, Hannover, oh, Titz, nee. Also der ist schon so anspruchsvoll, nee, das glaube ich nicht. Ich sage, die Hannover steigt am Ende der Saison auf.
Spielen jetzt zu Hause gegen Geld dagegen.
Ja, die
Geld
spielen gegen Magdeburg. Also, dass Christian Titz bei Hannover diese Saison nicht übersteht, da wette ich alles dagegen. Wir können
Hast du schon bei Elbersberg, mein Freund. Das war sehr, sehr klar.
Und das ist ja auch also, genau dein Ding. Ich habe ja auch, manche Leute haben mir auch geschrieben, das ist ja die Analyse von dir. Ja. Du tropfst im Laufe einer Saison 10 Sachen, die so geistesgestört sind, wie dass ich jetzt Pamela Anderson noch heirate oder sowas.
Das und kann passieren.
Und zwei davon treffen dann wirklich ein, wie Elversberg, alle à la Bonheur. Und dann lässt du dich feiern und durch die Stadt tragen. Du könntest einfach FC-Trainer, könntest du eigentlich auch werden. Ja, aber dass die anderen 8 völlig sang- und klanglos versenkt worden, da redet nachher keiner mehr drüber. Ich kenne deine Taktik. Du hast heute Morgen gesehen, wie Hannover gespielt hat und hast gesagt, Christian Tietz wird entlassen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
Aber das ist Wahnsinn, oder?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Und du wirst rot anlaufen, wenn Christian Tietz am 8. Spieltag entlassen wird.
Okay, gut. Ja. Wir setzen den Wetteinsatz auf jeden Fall, setzen wir noch untereinander vor.
So geisteskrank sind, Zeni, so geisteskrank sind. Das ist schön.
Wahnsinn.
Wie sieht es mit unseren Lieblingskandidaten Schalke und Hertha BSC in dieser Saison aus?
Schalke ein bisschen besser als letztes Jahr. Für oben wird es nicht reichen. Finde, dass der Trainer viel Energie reinbringt bei den Heimspielen. Außer zwar schon wieder richtig mau in Kaiserslautern, auch im Pokal in Leipzig. Ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn ein neuer Trainer beim ersten Spiel direkt vor die Kurve läuft. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil seiner Lebensgeschichte. Er ist ja
das ist doch wie du.
Ganz im Ernst. Er ist ein Kriegsflüchtling aus Bosnien. Also der hat ja schon auch echt einiges erlebt. Nee, also vor eine Kurve würde ich mich ganz sicher nicht stellen. Ich bin ein bisschen irritiert, wenn einer in Plymouth sagt, er will was aufbauen. Und ist 2 Monate später auf Schalke. Aber ich glaube, Energie bringt er schon mit. Schwierige Ausgangsposition allein finanziell. Ich sage, Schalke kommt am Ende unter die ersten 8 und konsolidiert sich vielleicht ein bisschen in Nähe Spitze. Hertha könnte der erste Kandidat werden, wo es unruhig wird. Die müssen hoch. Mit Fabian Rehse verlängert, sich, wie ich finde, gut verstärkt, gute Spieler gehalten. Eigentlich ist Leitl auch so ein Trainer, der das kann. Mhm. Aber die ersten 2 Spiele waren sehr, sehr dürftig. Das darf jetzt nicht mehr so lange. Sonst haben wir zum achten Spieltag nicht in Hannover, sondern in Berlin eine Trainerdiskussion.
Und ich quatsche dieses Jahr nicht Elversberg hoch, sondern Arminia Bielefeld.
Auch das war mir klar. Du findest nämlich, wie Mitch Kniat da steht. Richtig. Kurze Arme, Tattoo, boah, aufgepumpt. Yes. Das gefällt dir. Das ist genau. Ich kenne dich, wie gesagt, ich lese dich. Ich bin in deinem Hirn eh schon drin. Ja. Ich kenne dich.
Das weiß ich ganz genau.
Arminia Bielefeld, da sage ich jetzt auch noch was dazu. Arminia Bielefeld hat so viel Spielglück. Das ist irre. Das kann vielleicht sogar wirklich reichen, um bis zum Schluss oben dabei zu sein.
Bitte
schön,
ja, bitte, endlich.
Ich war gegen Düsseldorf auf der Alm. Da war Düsseldorf klar die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ja. Eine völlig unberechtigte gelb-rote Karte kippt das Spiel. Dann in Kiel triffst du zu den richtigen Zeitpunkten. Eigentlich ist am Freitagabend Werder Bremen besser. Das klappt wieder. Die fliegen auf einer Wolke. Und Kniat ist echt ein guter Trainer, der seiner Mannschaft eine Idee vermittelt. Ich sehe für den auch wenig Grenzen nach oben. Aber das ist schon im Moment auch wirklich vom Fußballgott geküsst.
Ja, und ich kenne dich genau. Ich sitze auch in deinem Hirn, mein Freund.
Ah, okay, okay.
Und ich weiß, dass es jetzt in dir arbeitet, jetzt schon, an diesem Tag, beim ersten Podcast. Der Kleis hat das, er hat mit Elversberg, da gab ein paar Punkte. Es ist zwar geisteskrank, was der erzählt, aber scheiße, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich das einigermaßen relativiere, damit es nicht zu peinlich wird für den Kleis. Ich muss ihn schützen. Und dann passiert das. Und dann passiert es wieder und du sagst, das gibt's doch gar nicht.
Ich habe doch gerade gesagt, wenn dieser Lauf, wenn das noch so ein bisschen anhält, kann Bielefeld bis zum Schluss oben mitspielen.
Okay, was ist mit Düsseldorf?
Düsseldorf hat, glaube ich, echt ein Problem, das vielschichtig ist. Sie haben damals die Relegation aus der Hand gegeben nach dem 3-0. Dann haben sich alle schon in der Bundesliga gewähnt. Ich finde die Mannschaft gar nicht so gut, wobei mit Itten und Rasmussen schon verstärkt. Man merkt auch jetzt so Tune, ich glaube im 4. Jahr, halte ich für einen guten Trainer. Aber das ist jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, die müssen vorn weg marschieren. Die Sehnsucht der Leute ist aber da. Ganz schwierige Gemengenlage. Da wird es, glaube ich, auch bald eine Trainerdiskussion geben.
Okay, dann mein Lieblingskind Elversberg. Eine Einschätzung, da ist ja nun auch nichts mehr, wie es vorher war.
Ja, haben unfassbar viele Spieler verloren, haben, glaube ich, einen interessanten Trainer verpflichtet. Nils Ole Boog ist ein Trüffelschwein. Ich glaube, es wird schwer für Elversberg, aber am Schluss werden sie die Klasse halten.
Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Es gibt noch eine Geschichte, mit der ich gerne rausgehen möchte, obwohl sie sehr, sehr traurig ist. Aber es ist wirklich einer der Helden meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder meiner Jugend zumindest. Lass es uns so sagen. Frank Mill ist von uns gegangen am 5. August. Und das fand ich, war immer einer der Leisen in der Bundesliga. Aber für mich deutlich einer der sympathischsten Spieler aller Zeiten. Und das finde ich tatsächlich die traurigste Nachricht einfach unserer Pause.
Also ich finde, ich habe Frank Mill als junger Fetz, der abends zu Fußball geguckt hat, um Westfalenstein, ich habe ihn einfach geliebt. Allein diese runterhängenden Stutzen, Wahnsinn, dieses Schlitzohrige, es gibt ja diese Szene, wo er dem Hannoveraner Torwart den Ball aus der Hand köpft und ihn dann ins leere Tor, weil der abschlagen will. Mhm. Übrigens, er wird auf diese eine Szene meistens in München da reduziert, wo er erst Jean-Marie Pfaff aussteigen lässt und dann allein aufs leere Tor zuläuft und den Ball gegen den Pfosten schießt. Also guckt euch das bitte nochmal an auf YouTube. Den muss er natürlich machen, aber der steht in einem schlechten Winkel. Der Torwart krächzt zurück und er verliert einmal so ein bisschen die Harmonie im Ablauf des Ganzen. Also da wird immer getan, als wenn der vom leeren Tor steht, zentral davor und den Ball aus 3 Metern an den Pfosten schießt. So ist es auch nicht. Und ich finde es auch nicht gut, ihn darauf zu reduzieren. Unfassbar geiles Schlitzohr als Spieler. Einer, der auch immer seine Meinung konsequent vertreten hat, der beim Finale in Berlin 89 in den Ringelsocken, in Biene-Maja-Socken Dortmund zum Sieg gegen Werder geführt hat, gegen ein hochfavorisiertes Werder. Der war der überragende Mann am Platz, auch wenn Nobby Dickel, der sein Knie geopfert hat, mit dem Doppelpack mehr im Blickpunkt stand. Mill hat 2 Tore vorbereitet und 1 erzielt. Er hat auch international seine Spuren hinterlassen, Bronze mit der Olympia-Auswahl gewonnen, da war er zeitweise auch Kapitän, hat im EM-Halbfinale gegen 88 gegen Holland sogar in der Startformation gespielt, was für ihn so ein bisschen bitter war. Franz Beckenbauer hat ihn 90 mitgenommen, hat gesagt, das ist mein Kapitän, der Ersatzspieler, weil Mill immer positiv war, all die anderen mitgenommen hat, die Egos unterdrückt hat, und mir hat er aber mal gesagt, als ich ihn in der Diskussionsrunde getroffen habe, also richtig als Weltmeister fühle ich mich nicht, keine Minute gespielt, und ich habe mich gegen Argentinien dauernd vom Franz warm gemacht. Ich dachte, er bringt mich jetzt endlich rein. Beckenbauer hat ja nur einmal gewechselt, hat ja Stefan Reuter für Berthold gebracht. Also er hätte ja nochmal wechseln können. Ich glaube, das hat ihn schon so ein bisschen, also er hat immer gesagt, ich fühle mich gar nicht so als richtiger Weltmeister, aber alle, die dabei waren, haben gesagt, er war dann immer bei den Zusammentreffen, er war immer eine, auch so eine Triebfeder der guten Laune, und ich finde auch, also mit 67 dann an den Folgen eines schweren Herzinfarkts zu sterben, das hat mich schon auch echt, hat mich auch sehr, sehr traurig gemacht, muss ich sagen. Wie auch übrigens mein sehr geschätzter Kollege Uli Potowski, das war ja dann in derselben Woche. Also das war schon in der Hinsicht kein guter Sommer.
Ja, Uli Potowski hat mich sehr getroffen. Das ist auch tatsächlich was gewesen, was ich war ähnlich wie du, mal beim Radio gearbeitet, und ich weiß noch ganz genau, da hat er bei RPR auch als Moderator gearbeitet, und da gab es einige Aufeinandertreffen, und ich habe selten jemanden, aber das sagen ja irgendwie alle, selten jemanden erlebt, der derart auf dem Boden geblieben war und derart unkompliziert und wahnsinnig freundlich. Der hatte so eine Grundfreundlichkeit und einen Grundhumor, den ich über die Maßen geschätzt habe in diesem bunten Wahnsinnsgeschäft. Also das war immer so für mich auch ein ruhender Pol damals als ganz junger Moderator. Und muss schon ganz ehrlich gestehen, das hat mich wirklich tief getroffen.
Er war auch immer so ein Stück weit zu unaufgeregt in einer Branche, die er ja entscheidend mitgeprägt hat, und hatte immer ein offenes Ohr für junge Leute. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Und mein Lieblingszitat, um das nochmal zu sagen, von Frank Mill ist übrigens, wenn man Rummenigge mit seinem Gegenspieler in eine Telefonzelle sperrt, käme der eine Viertelstunde nicht an den Ball.
Ja, hat natürlich auch einen staubtrockenen, so einen Ruhrgebietshumor gehabt, ne? Ganz großer Spieler von Rot-Weiß Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf.
Lieber Uli, lieber Frank, kickt euch die Bälle da oben ein bisschen zu, und ich danke dir für die erste Folge Eier, wir brauchen Eier.
70 Minuten fast, gut.
70 Minuten, ich könnte noch ewig weitermachen. Ich
weiß, der Technikchef, dem ist warm geworden, hat den Polunder ausgezogen.
Ist das so?
Ja. Boah. Ein ganz normaler Pullover ist es angeblich nur. Schuhe hat er mittlerweile auch aus. Okay, also ich freue mich wieder hier zu sein.
Ich bin demnächst wieder in Köln. Ich möchte ja einmal den Technikchef bitte in diesem Pullover sehen. Das ist wirklich...
Es ist kein Pullover.
Es ist ein Pullover.
Es ist ein Pullover. Ach ja. So. Ach Leute, okay. Nee, dann, dann ist es was anderes. Vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer frischen Ausgabe Eier. Wir brauchen Eier. Dann mit dem Start der Bundesliga.
Das Leben hat wieder einen Sinn. Danke.
So sieht es nämlich aus.